Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer.
Wir müssen die internationale Gemeinschaft beim Erhalt und beim Schutz unserer Umwelt führen. In diesem Zusammenhang treten wir für den Kampf gegen Landnahme ein, für den Erhalt von Korallenriffen und für den Erhalt biologischer Vielfalt, um ein starkes Signal für unser Engagement zum Schutz unseres Planeten zu senden.
Das war der saudische König Salman am Wochenende als Gastgeber des G20-Gipfels. Von den Saudis als einer der größten Erdölexporteure der Welt erwartet man mithin nicht unbedingt großes Engagement für den Umwelt- oder den Klimaschutz. Aber doch, was der Gipfel gebracht hat, gleich hier im Interview mit Lutz Weischer von German Watch. Außerdem, es wurde beim letzten Autogipfel bereits von Umweltorganisationen heiß diskutiert, Plug-in-Hybride fahren nicht so umweltfreundlich, wie es die Autohersteller verkaufen. Und eine Studie des Umweltdachverbandes Transport and Environment belegt dies jetzt mit Fakten. Wir blicken zudem auf Pestizide auf Schnittblumen. Die galten bisher weder für Floristen noch Käufer als Problem. Belgien sieht das jetzt anders. Und im Verbrauchertipp geht es um die Qualität von Beratern aus der Versicherungsbranche. Die gute Nachricht zur Corona-Pandemie lautete eigentlich, dass weltweit die Treibhausgasemissionen zurückgegangen seien. Allerdings kommt heute Morgen die Meldung, die Treibhausgase in der Atmosphäre hätten einen neuen Rekordwert erreicht. Das meldet heute nämlich die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, in Genf. Georg Ehring, wie passt das denn zusammen?
Das passt durchaus zusammen. Die Zahlen beziehen sich, die ja also jetzt schon vorliegen, auf das Jahr 2019. Aber es gibt auch Trendaussagen für 2020. Fangen wir mal mit 2019 an. Da sind die drei wichtigsten Treibhausgase, CO2, Methan und Lachgas, deutlich gestiegen. Beim CO2 gab es einen Anstieg um 2,6 Parts per Million, das auf 410,5 Parts per Million. Parts per Million, das ist die Messeinheit beim CO2, das heißt übersetzt Teile pro 1 Million Moleküle in der Luft, also 410 Moleküle von 1 Million sind derzeit CO2. Das hört sich wenig an, das bewirkt aber zum größten Teil die Erwärmung. Und gegenüber dem Jahr 1750, also der vorindustriellen Zeit, sind das fast 50% mehr. 4/5 der Erwärmung gehen auf das Konto von CO2, aber auch die anderen Treibhausgase wachsen. Die werden in Parts per Billion, also pro Milliardenteile, gemessen. Und beim Methan und bei den Stickoxiden, die zum erheblichen Teil aus der Landwirtschaft kommen, zum kleineren Teil aber auch aus natürlicheren Quellen, auch da zeigen die Trends nach oben. Nach oben zeigen die Trends auch bei technischen Gasen wie fluoridierten Kohlenwasserstoffen und Schwefelhexafluorid. Das ist aber ein relativ geringer Anteil. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist inzwischen so hoch wie zuletzt vor 3 bis 5 Millionen Jahren. Und damals war es 2 bis 3 Grad wärmer und der Meeresspiegel war 10 bis 20 Meter höher als heute.
Mhm. Welchen Einfluss hat dann Corona gehabt?
Corona hat immerhin einen Einfluss gehabt auf die Trends für 2020. Die Meteorologische Weltorganisation schätzt, dass in den Zeiten, wo in vielen Ländern ein harter Lockdown war, um bis zu 17% weniger CO2 ausgestoßen wurden. Insgesamt werden so etwa 4,2 bis 7,5% weniger Emissionen in diesem Jahr erfolgen als im vergangenen Jahr. Weil aber das CO2 und die anderen Treibhausgase so lange in der Atmosphäre sind, hat das relativ wenig Einfluss auf die Konzentration insgesamt. Man müsste der Atmosphäre also CO2 entziehen und nicht einfach, wie es jetzt passiert, nur etwas weniger emittieren. Und der Einfluss auf den Trend, der sei so gering, dass man das von natürlichen Schwankungen gar nicht mal unterscheiden könnte.
Neue Rekordwerte an Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre, das meldet die Weltorganisation für Meteorologie, WMO in Genf. Georg Ehring, danke für die Zusammenfassung.
Um amerikanische Arbeiter zu schützen, habe ich die Vereinigten Staaten aus dem ungerechten und einseitigen Pariser Klimaabkommen genommen. Ein Abkommen, das gegenüber den Vereinigten Staaten sehr ungerecht war. Das Abkommen von Paris war nicht so gestaltet, dass es die Umwelt schützt, sondern so, dass es die amerikanische Wirtschaft tötet.
Das war die Videobotschaft von US-Präsident Trump, als sich der G20-Gipfel am Wochenende mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz befasste, oder ein Ausschnitt aus der Videobotschaft. Für viele Klimaschützer war das Jahr 2020 auf den ersten Blick ein Albtraum, denn den G7-Gipfel richteten die USA und US-Präsident Trump aus, den G20-Gipfel, der große Ölexporteur Saudi-Arabien. Aus dem G7-Gipfel wurde bekanntlich nichts. Der G20-Gipfel wurde, wie gesagt, am Wochenende als Videokonferenz von Riad aus ausgetragen. Lutz Weischer von German Watch, Sie sind eine Lobbyorganisation für Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit und Sie beobachten alle G20-Gipfel. Rund 2 von 10 Seiten zur Umwelt in der Gipfeldeklaration klingt doch eigentlich ganz gut als Bilanz, oder?
Ja, also was man daran natürlich sieht und was positiv erstmal ist, ist, dass die Diskussionen über Klimathemen wirklich jetzt im Herzen der internationalen Politik angekommen sind und relativ viel Raum einnehmen, aber man muss natürlich auch gucken, was steht in den 10 Seiten drin und vor allem auch, was steht in den 8 Seiten davor. Und da sehen wir, dass wir uns ja eigentlich gerade in einer sich verschärfenden Klimakrise befinden und erwarten würden von diesen 20 Staaten, die da zusammenkommen und 3/4 der globalen Treibhausgase verursachen, dass sie jetzt einen gemeinsamen Aufbruch in die Klimaneutralität starten. Und davon ist in dem Dokument nichts zu sehen. Insofern ist es aus einer Klimasicht enttäuschend.
Aber ist es schlimmer geworden? Gehen Sie mal auf die Details ein.
Wenn ich jetzt das aus der Perspektive eines Diplomaten betrachten würde, würde ich sagen, na, es hat auch an einigen Stellen wichtige diplomatische Fortschritte gegeben, an anderen Stellen sind Rückschritte verhindert worden.
Welche? Wir haben, Fortschritte?
Fortschritt wäre zum Beispiel, dass wir weiterhin haben, dass 19 der 20 Staaten sagen, wir bekennen uns zum Paris-Abkommen. Die letzten 3 Jahre kam dann auf diesen Absatz, folgte einer, wo die USA dann sagten, wir aber nicht und hier sind unsere Gründe. Diesen extra Absatz für die USA gibt es dieses Mal nicht. Also das Ergebnis ist für den Klimaskeptiker Donald Trump weniger gut gewesen in dieser Hinsicht als bei anderen Gipfeln. Das ist natürlich sozusagen verhandlungstechnisch ein Fortschritt, aber wie gesagt, gemessen an der Klimakrise reicht das natürlich nicht.
Was gefällt Ihnen noch in der Erklärung?
Was mir gefällt, ist, dass weiterhin die G20 sich dazu bekennen, dass sie die Subventionen für fossile Brennstoffe mittelfristig abschaffen wollen.
Ist aber eingegrenzt auf Phasing out of inefficient fossil fuel subsidiaries, also nur die ineffizienten Subventionen.
Ja, genau. Das ist das, was die G20 seit 2009 jedes Jahr beschließen. Die Gefahr bestand hier, dass die saudische Präsidentschaft das überhaupt nicht mehr im Text haben wollte und wir befürchtet haben, dass dazu nichts mehr gesagt wird. Insofern ist es gut, dass das gelungen ist, das zu verteidigen. Aber genau das ist halt eben der Punkt. Wir sagen jetzt seit 10 Jahren, wir wollen mittelfristig raus aus diesen Subventionen. Es wäre jetzt mal Zeit zu sagen, ja, bis wann denn und wie soll das funktionieren?
Es gibt aber auch einen Absatz, der sagt, dass das Financial Stability Board, also so eine Art Weltfinanzstabilitätsrat, weiterhin die finanzielle Stabilität, also die Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzstabilität der Welt überprüfen will.
Gut. Ja, das ist gut. Das ist nämlich, also die G20 hat eben ein Expertengremium für Finanzmarktstabilität und die werden sich Klimarisiken weiterhin anschauen, weil eben auch dort jetzt anerkannt wird, wenn der Klimawandel ungebremst voranschreitet, dann führt das eben zu Risiken und möglicherweise Krisen auf den globalen Finanzmärkten. Das muss man in den Griff kriegen. Und dass so ein Satz es schafft in der Deklaration, obwohl die USA mit der Trump-Regierung mit am Tisch sitzen und ja im Übrigen auch so Leute wie Herr Bolsonaro aus Brasilien und die Gastgeber eben auch die Saudis sind. Das zeigt, wie wichtig das Thema eben von den anderen, die am Tisch sitzen, genommen wird, die sich dann dafür einsetzen, dass so ein Satz auch es in die Deklaration schafft.
Ganz kurz, haben Sie den Eindruck, dass sich Saudi-Arabien doch ein bisschen mehr für die Umwelt begeistern kann? Der König hat ja ausdrücklich die Korallenriffe erwähnt und die sind ja wahrscheinlich rund in den Meeren um Saudi-Arabien nicht völlig unwichtig.
Also wir sehen mit diesem G20-Gipfel schon, dass das Interesse an ökologischen Themen in Saudi-Arabien gestiegen ist. Die Saudis haben auch ein ganzes Konzept zur sogenannten Kohlenstoffkreislaufwirtschaft entwickelt, also sozusagen ihre Version der Klimaneutralität. Da ist viel in Bewegung gekommen in Saudi-Arabien, dass diese Themen jetzt ernster genommen werden, das kann man schon sagen.
Lutz Weischer von German Watch mit einer Bilanz des G20-Gipfels. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Es wurde beim letzten Autogipfel bereits von Umweltorganisationen heiß diskutiert und kritisiert, die mögliche Förderung von Plug-in-Hybriden. Denn die fahren gar nicht so umweltfreundlich, wie es die Autohersteller verkaufen. Und eine Studie des Umweltdachverbandes Transport and Environment belegt dies jetzt mit Fakten. Silke Hane.
Rund 90 Plug-in-Modelle sind derzeit auf dem Markt. Drei davon hat der Emissionstester Emissions Analytics im Auftrag der Umweltorganisation Transport and Environment untersucht. Allesamt große, schwere SUVs von Mitsubishi, Volvo und BMW. Das Ergebnis: Auf keiner der Teststrecken stießen die Autos so wenig CO2 aus wie von den Herstellern angegeben. Zum Beispiel stößt der getestete BMW-Wagen laut dem offiziellen Testzyklus WLTP 32 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Im Test der Umweltorganisation waren es selbst im rein elektrischen Modus aber mehr als 42 Gramm. Im reinen Verbrennermodus, bei dem das Auto zudem die Batterie beim Fahren lädt, stieg der CO2-Ausstieg gar auf den neunfachen Wert. Eine Lücke zu finden war allerdings auch das Ziel der Studie, denn dass auch der vor einigen Jahren verbesserte WLTP-Testzyklus noch keine absolut realistischen Zahlen liefert, ist bekannt. Das Interesse der Studie war also herauszufinden, wie weit Tests und Realität auseinanderliegen. Umweltschutzorganisationen ist seit Jahren ein Dorn im Auge, dass Plug-in-Hybride nicht nur als umweltfreundlich beworben, sondern teils auch staatlich gefördert werden. Denn ihr Nutzen für die Umwelt hängt extrem vom Ladeverhalten der Halterin oder des Halters ab. Wer seinen Hybrid nie lädt bzw. elektrisch fährt, schadet dem Klima im Zweifel sogar mehr als mit einem reinen Verbrenner. Denn die zugebauten Batterien der Hybriden machen die Autos schwer. Im Verbrennermodus steigt also der Spritverbrauch.
Silke Hane über irreführende Abgasangaben bei Plug-in-Hybriden. Und wir bleiben auch beim Thema Auto. Mit Blick auf den UN-Klimagipfel 2021 in Glasgow in Schottland bringt sich die britische Regierung derzeit in Position. Boris Johnson hat einen 10-Punkte-Plan zum Klimaschutz vorgestellt. Allerdings wird von Kritikern bezweifelt, dass tatsächlich die grüne Revolution damit kommen kann. Imke Köhler.
Die grüne Revolution soll der Insel wirtschaftlich wieder auf die Beine helfen und das Land dem Ziel näher bringen, 2050 CO2-neutral zu sein. Premier Johnson hat angekündigt, die Wirtschaft nach der Corona-Krise nicht einfach nur wieder aufzubauen, sondern es so zu tun, dass es zukunftsweisend ist. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er Großbritannien als Vorreiter beim Klimaschutz sieht.
Across the world it is the UK that is leading the world in tackling, I think, one of the greatest problems that this planet.
Großbritannien sei führend im Kampf gegen eines der größten Probleme des Planeten. Mit seinem 10-Punkte-Plan hat Johnson das Verkaufsverbot für neue Dieselfahrzeuge und Benziner von ursprünglich 2040 auf jetzt 2030 vorgezogen. Stephen Norman, der CEO der britischen Automarke Vauxhall, ist deswegen nicht besorgt. Das habe sich abgezeichnet, meint er, betont aber mit Blick auf die Zukunft.
We do need to make massive strides in investment.
Wir müssen Riesenschritte bei den Investitionen in die Infrastruktur machen. Und wir als Industrie müssen klarer kommunizieren, dass es heutzutage nicht teurer ist, ein E-Auto zu kaufen und zu unterhalten, als einen Benziner oder Diesel.
To buy and run an electric vehicle is no more expensive than to buy and run a petrol or a diesel equivalent.
Mehr als 2,8 Milliarden Pfund will die Regierung in E-Mobilität, Ladestationen und die Batterieproduktion investieren. Weitere 500 Millionen Pfund in die Wasserstoffforschung. Gleichzeitig soll Großbritannien zum Saudi-Arabien der Windenergie werden. Die Stromerzeugung durch Offshore-Windparks will Johnson vervierfachen, sodass 2030 jeder britische Haushalt mit Windenergie versorgt werden kann. Daneben sieht der 10-Punkte-Plan staatliche Gelder für die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung vor, für die Atomkraft, für energetische Gebäudesanierungen und zu guter Letzt das Pflanzen von Bäumen. Die Grünen-Abgeordnete und ehemalige Parteivorsitzende der Grünen, Caroline Lucas, hält den Plan dennoch für nicht weitreichend genug. Wenn Sie das in Bezug zum Ausmaß des Klima- und Umweltnotstands setzen, den wir erleben, und auch der Jobkrise, dann ist das nicht mal ansatzweise ambitioniert genug, nicht dringlich genug und nicht mutig genug. Es entspricht nicht dem Ernst der Lage. Insgesamt belaufen sich die Investitionen des 10-Punkte-Plans auf 12 Milliarden Pfund. Allerdings waren rund 2/3 davon schon vorher versprochen. Nur 4 Milliarden Pfund sind neue Mittel. Das sei ein Bruchteil dessen, was die Regierung für den Straßenbau ausgeben wolle, moniert Lucas. Unterm Strich ist sie, wie andere Kritiker auch, der Meinung, dass für eine grüne Revolution nicht die nötigen Ressourcen bereitstehen.
Aus London, Imke Köhler. Pestizidrückstände auf Schnittblumen, die sind kein Gesundheitsrisiko, weder für Verbraucher noch für Floristen, war bisher die Überzeugung des Deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung. Nur eine neuere Studie aus Belgien weist Risiken nach, jedenfalls für Floristen. Das belgische Gesundheitsministerium hat darauf reagiert und Schutzempfehlungen veröffentlicht, denn die Sorge, auch wenn jeder Wirkstoff nur in geringer Menge vorkommt, Pestizidrückstände auf Blumen können in der Gesamtheit die Gesundheit durchaus belasten. Miriam Stöckel hat recherchiert, wie man Freude an Blumen haben und zugleich auf Nummer sicher gehen kann.
Systematische Untersuchungen von Schnittblumen auf Pestizidrückstände, die gibt es nicht. Weder in Deutschland noch in Resteuropa. Sporadische Stichproben weisen aber eigentlich immer Rückstände nach. Er habe 107 Wirkstoffe gefunden, erzählt der Belgier Bruno Schiffers. Darunter auch etwa 20 besonders gefährliche Substanzen, manche in Europa verboten. Schiffers kennt sich mit Pestiziden auf Schnittblumen aus wie nur wenige. Gemeinsam mit einem Forscherteam analysierte er 2016, damals Professor und Leiter des Labors für Pestizide an der Uni Lüttich, 90 Sträuße. Rosen, Gerbera, Chrysanthemen. Pro Strauß mit 5 Blumen hatten wir im Schnitt 10 Wirkstoffe, also sehr viele. Und auch die Gesamtmenge der Rückstände pro Strauß war um ein Vielfaches höher als bei Obst und Gemüse üblich. Klar, niemand isst einen Blumenstrauß auf. Über Hautkontakt, meist die Hände, können Pestizide aber trotzdem in den Körper gelangen und über Ausdünstungen, die man einatmet. Schiffers wies auch nach, der Urin von 20 untersuchten Floristen enthält signifikant mehr Pestizide als der von anderen Menschen. Dass die Wirkstoffe oder ihre Abbauprodukte im Urin vorhanden sind, zeigt ganz sicher, sie wurden aufgenommen. Der Organismus war einer Substanz mit toxikologischen Eigenschaften ausgesetzt. Es besteht also sicher ein Risiko. Jetzt bliebe noch einzuschätzen, wie ist die Korrelation zwischen diesem Risiko und den langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit. Das war aber nicht Ziel dieser Untersuchung. Schiffers informierte das belgische Gesundheitsministerium. Für Verbraucher urteilte dieses, seien die Rückstände unerheblich. Für Floristen aber empfiehlt das Ministerium seitdem Schutzvorkehrungen, etwa immer Spezialhandschuhe und Schürze tragen und den Arbeitsplatz gut belüften. Beim Deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, war die Studie aus Belgien bis zu unserer Anfrage gar nicht bekannt. 2010 hatte das Institut alle in Deutschland verkauften Schnittblumen als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Nun schränkt das Institut diese Position deutlich ein und schreibt, dass, Zitat, von den in Deutschland und in Europa produzierten Schnittblumen kein gesundheitliches Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher, einschließlich Floristinnen und Floristen, ausgeht. Heißt im Klartext, für Blumen aus Drittstaaten kann das BFR ein Gesundheitsrisiko heute nicht sicher ausschließen. Das ist durchaus relevant, denn bei Rosen beispielsweise, der meistverkauften Blume in Deutschland, kommt mehr als jede vierte aus Nicht-EU-Staaten. Derzeit wertet das BFR die belgische Studie aus und will seine eigene Stellungnahme prüfen und bei Bedarf aktualisieren. Wie lange das dauert, ließ das BFR offen. Was also tun? Umweltmediziner empfehlen, Hautkontakt mit Schnittblumen vorsorglich meiden und auch deren Ausdünstungen. Heißt, Handschuhe tragen, wenn man mit Blumen hantiert. Und die Vase so platzieren, dass man mögliche Ausdünstungen nicht stundenlang einatmet. Also nicht ins Schlafzimmer, sagt Peter Ohnsorge, Gründer und Vorstandsmitglied beim Deutschen Berufsverband Klinischer Umweltmediziner. Und auch nicht ans Krankenbett. Erst recht nicht bei Menschen mit mehreren Grunderkrankungen.
Diese vielfach belasteten Patienten, denen setzen sie noch eins drauf, wenn sie direkt neben den Atembereich die Blumen stellen. Diese pestizid-biozid-behandelten Blumen. Ein No-Go.
Und zur Not, sagt Ohnsorge noch, solle man die Blumen draußen vors Fenster stellen. Sichtbar und sicher unbedenklich.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Versicherungsfragen sind eine komplexe Angelegenheit. Versicherungsmakler sollen da helfen, im Idealfall unabhängig und fachkundig. Doch guter Rat ist selten, sagt die Stiftung Warentest, die die Beratung von größeren Versicherungsmaklerfirmen untersucht hat. Was damit unter schief läuft, Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Ein Versicherungsmakler vergleicht und vermittelt Angebote mehrerer Versicherungsgesellschaften. Dadurch unterscheidet er sich von der weitaus größeren Gruppe der Versicherungsvertreter, die nur für eine oder wenige Gesellschaften vermitteln. Ein weiterer Unterschied: Vertreter stehen im Dienst des Versicherungsanbieters, Makler dagegen im Dienst des Kunden. Und da die Makler oft sogar die Vollmacht über sämtliche laufenden Verträge des Kunden haben, ist ihre Stellung stärker, so Claudia Basarak von der Stiftung Warentest.
Dafür bekommt der Makler dann Provision. Oder beim Makler heißt es Quotage, fließt dann, wenn ich einen konkreten Versicherungsvertrag neu abschließe. Aber der Makler bekommt auch allein dadurch, dass er mich mit allen meinen Versicherungen betreut, eine Bestandsprovision.
Und zwar von den Versicherern, die Vertreter und auch Makler für die Arbeit bezahlen. Untersucht wurden 4 größere und bundesweit anbietende Versicherungsmaklerfirmen. In verdeckt geführten Beratungsgesprächen ging es um die Frage, ob ein Kunde sich privat krankenversichern oder in der gesetzlichen bleiben sollte. Viele Aspekte sind hier wichtig. Das Einkommen spielt eine Rolle, auch ob Kinder vorhanden oder geplant sind, weshalb ein guter Versicherungsmakler einige Punkte auf jeden Fall ansprechen sollte.
Ab 55 ist ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung sehr schwierig. Das war ein wichtiger Punkt. Dass Beiträge in der privaten Krankenversicherung steigen, und zwar unabhängig vom Einkommen. Dass Kinder gegen Zusatzbeitrag versichert werden müssen. Also da haben wir nicht dieses Konzept der Familienversicherung.
Doch guter Rat ist anscheinend selten. In 2/3 der Fälle wurde direkt oder indirekt der Wechsel in die private Krankenversicherung empfohlen, obwohl die von den Warentestern vorgegebene Kundensituation deutlich für den Verbleib in der gesetzlichen Krankenkasse sprach. Viele Versicherungsmakler vergaßen beispielsweise, die laufenden Ausgaben der Testkunden abzufragen. Da gingen wichtige Fragen unter, so Claudia Basarak.
Auch mal eingehen auf die Gesundheitssituation desjenigen, der da beraten werden möchte. Und was wir kritisch sehen, ist, wenn dann als Argument kommt, dass die private Krankenversicherung ja rein dazu da ist, um Geld zu sparen. Das sollte kein Argument sein. Es gibt viele Argumente, auch in die private Krankenversicherung zu gehen. Aber das war dann in sich nicht stimmig.
Denn Experten gehen davon aus, dass sich die Beiträge in der privaten Krankenversicherung bis zum Rentenalter verdreifachen werden. Lediglich die Beratung der Maklerfirma Hösch & Partner bekam noch knapp eine gute Bewertung. Die Stiftung Warentest rät, sich bei weitreichenden Versicherungsfragen stets eine zweite und unabhängige Meinung einzuholen und dann die Angebote zu vergleichen.
Wir empfehlen, zu einer Verbraucherzentrale zu gehen. Die bieten auch Beratung zu Versicherungen an. Da kann man sich nochmal eine zweite Meinung holen und die nehmen auch dafür Honorar.
Und natürlich sollten Ratsuchende gut vorbereitet in solche Gespräche gehen. Sie sollten vor allem die aktuelle Lebens-, Familien- und auch Vermögenssituation beschreiben können. Bei Fragen hilft eine gut vorbereitete Liste. Blindvertrauen, so das Fazit der Warentester, sollten ratsuchende Versicherungsmakler nicht. Und wenn der Kunde merke, dass konkrete Fragen nicht beantwortet oder Bedenken heruntergespielt werden, dann könne man das Gespräch auch einfach abbrechen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger, und alle unsere Beiträge finden Sie, manchmal verschriftet, aber auf jeden Fall zum Nachhören, auf der Seite www.deutschlandfunk.de, Stichwort Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.